Liebe Michaelis-Gemeinde und liebe Gäste alle, ich bin nicht zu spät aufgestanden, sondern ich bin um eine andere Kirche herumgegangen, die jetzt ganz dunkel war, mit anderen zusammen, bis ein junger Mann kam und sagte, vielleicht suchen Sie die Kirche, wo heute Gottesdienst ist. Der sah mir das an. Also, ich habe mein Talar dagelassen und halte eine Kanzelrede. Aber ich kann nicht verleugnen, dass ich Pfarrer bin. Also insofern, das changiert zwischen Nachdenken, Reflektieren ins Grundsätzliche und dem, was uns persönlich angeht. Ich will mal voraussetzen, also erstens danke ich Ihnen, dass Sie nicht von der Luther-Jubiläum gesprochen haben, sondern von der Reformation. Und das in Leipzig, also schön. Diese Fixierung auf Luther ist ganz falsch. Er hatte selber schon gesagt, was nennt ihr euch lutherisch? Warum soll die Kirche nach meinem Namen, diesem stinkenden Magensack, ja, genannt werden? Man soll sich nicht lutherisch oder so oder paulisch, sondern christlich nennen. Also liebe Christengemeinde und liebe Zeitgenossen, ist ja nicht schlimm, wenn man Genosse ist. Also miteinander so umgeht, dass man weiß, also hier geht es gemeinsam, geht es um etwas, das meint das Genosse, das Glaubensgenosse hat ja auch Paulus geschrieben und Luther richtig übersetzt. Das Jahr 1520 war das produktivste Jahr der Reformation, das produktivste Jahr Luthers. Leider hat man nicht 1520 zum Reformationsjubiläum genommen, sondern eben die Hammerschläge. Versteht kein Mensch, was da steht, das ist menschgefängt, da weiß man auch nicht, was da drin steckt. Aber 1520, die vier großen Schriften von den guten Werken. Luther hat nicht nur darüber geredet, dass wir freigesprochen sind, sondern dass wir auch das Gute befähigt werden durch Gott. Das zweite, die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Das ist gewissermaßen eine Schrift, die der Franziskus nicht mehr lesen muss, aber sein Nachfolger vielleicht wieder. Und dann die Freiheit eines Christenmenschen, die auf Anhieb 4000 Mal verbreitet wurde zu jener Zeit, muss ich vorstellen. Die Leute waren begierig darauf, befreit zu werden von der Knute Roms und von anderen Knuten auch. Und dann die große Reformschrift, weil die Kirche sich nicht änderte, meinte Luther, man müsse, also den jungen Kaiser, hat er ein bisschen getäuscht, den jungen Kaiser, aber wenn die Kirche ihre Aufgabe nicht erfüllt, müsse dann auch die weltliche Macht eintreten und denen ein bisschen Beine machen. Ja, im Mittelpunkt heute von der Freiheit eines Christenmenschen. Das erste dieser Schrift und das einzige ist eigentlich immer wieder: Ihr seid Befreite. Befreit von Zwängen, befreit davon, ängstlich zu handeln, befreit, fremde Vorschriften erfüllen zu müssen und wenn du sie nicht erfüllst, dann dafür Sanktionen zu bekommen, sondern du kannst einsichtsgemäß, eigenverantwortlich, abgesehen von Vorschriften handeln, also ein mündiger Mensch werden. Hier geht es um Mündigkeit. Und später sagt Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Den Mut musst du haben, aber Verstand brauchst du auch. Sonst wird alles Trump. Und dieses, du bist auf Gott hingesehen, bist du ein ganz Freier, ein Befreiter. Und nun, tu das, was nötig ist. Das tu aus eigener Einsicht gegenüber deinem Nächsten. Im Blick auf Gott ein Freier, im Blick auf die anderen Menschen ein Gebundener. Deswegen diese beiden paradoxen Sätze. Luther ist überhaupt ein Meister der paradoxen Sätze. Es stimmt eben meistens nicht nur dies oder dies, sondern meistens stimmt dies und dies. Also Sie sind ganz in Ordnung und Sie sind ein ganz unerträglicher Mensch. Ich meine jetzt mich.
Stellen Sie.
Ja, zusammen, das ist ja schön. Das ist ein freimütiger Mensch, ja. Der fühlt sich nicht ertappt, sondern sagt, ja, so ist das. Und der Handelnde ist immer der, der weiß, er handelt auf Gnade hin und nicht auf Strafe hin. Wer nicht handelt, handelt auch, indem er nicht handelt. Aber wer handelt, geht das Wagnis des Handelns ein Und nun ist er, so sagt Luther, und so sagt es auch der Apostel Paulus schon, ist er ein Befreiter. Er soll prüfen, was das Gute, Vollkommene, Gottgefällige sei. Wir sind in der Lage zu prüfen. Paulus sogar schärft noch richtig zu. Euch ist alles erlaubt, aber es nützt nicht alles. Das heißt, du handelst aus Freiheit, musst aber auch wissen, ob das, was du aus deiner Freiheit heraus tust, auch wirklich einem anderen nützlich ist und dann schließlich auch dir nützlich ist. Insofern ist dieser Satz am Anfang seiner Freiheitsschrift: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Auch jeder Frau übrigens. Diese beiden Sätze setzt er so nebeneinander und sagt, dass wir erst dann wirklich Individuen werden, die in eigener Verantwortung handeln, wenn wir auch das, was wir tun, selber verantworten können und nach all unserem Tun immer der Gnade teilhaftig werden. Das ist keine fromme Formel, das ist ein Lebenselixier. Kommen danach noch drauf. Also, Liebe bezieht sich auf den Mitmenschen und der Glaube, also die Grundeinstellung zum Leben, zu Gott hin, das bezieht sich auf die Freiheit. Und wir haben seit 1968 gelernt, jedenfalls die evangelischen Christen, aber die katholischen auch, weil das ganz unübersehbar war, die Liebe, die wir zu einem einzelnen Menschen, den wir gut kennen, ausüben, erstreckt sich auch auf das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Also wir sprachen damals 68 in einer großen Konferenz in Uppsala, wir also als, nicht ich dabei, sondern als Gesamtkirche, von der Liebe in Strukturen. Und insofern ist auch das, was sagen wir, was Frau Schwesig macht, im Sinne der Liebe zum Nächsten. Oder das, was eine Umweltministerin macht, aus Liebe zu der uns gegebenen Natur. Und diese wiederum ist für den Menschen wichtig, dass wir auch dafür tun. So, also die Liebe ist nicht nur ein personales Verhältnis, sondern auch ein strukturelles Verhältnis zur Welt. Ja, also Freihandeln und einsichtsgemäß handeln. Luther schreibt in dieser Schrift, drei Zitate muss ich Ihnen da doch lesen und Ihnen Sie dann bitten, zu Hause das nochmal mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin oder Ihren Kindern mal durchzugehen. Das lohnt sich Satz für Satz, was Luther hier 1520 formuliert hat. Die Gebote, schreibt er, lehren und schreiben uns mancherlei gute Werke vor, aber sie sind noch nicht geschehen. Die Gebote weisen wohl an, sie helfen aber nicht. Sie lehren, was man tun soll, geben aber keine Kraft dazu. Obwohl der Christ ganz frei ist, soll er sich doch umgekehrt willig zu einem Diener machen, um seinem Nächsten zu helfen. Er soll so mit ihm umgehen und an ihm handeln, wie Gott an ihm durch Christus gehandelt hat. Also, wie Christus mir, so ich dir. Und jetzt wird er richtig, also, das ist schon unglaublich, was er hier formuliert. Er sagt, wohlan, mein Gott hat mir unwürdigem und verdammten Menschen ohn alles Verdienst, ganz umsonst und aus lauter Barmherzigkeit, durch und in Christus vollen Reichtum aller Rechtschaffenheit und Seligkeit gegeben, sodass ich hinfort nichts weiter bedarf, als dass ich glaube, es sei so. Ei, so will ich einem solchen Vater, der mich mit seinen überschwänglichen Gütern so überschüttet hat, meinerseits frei, fröhlich und umsonst tun, also nicht auf irgendeinen Verdienst und Vorteil hin, was ihm wohlgefällt. Ich will gegenüber meinem Nächsten auch ein Christ werden. Man kann das auch, lateinisch auch erschienen, auch so übersetzen, dass er sagt, ich will ihm eine Art Christus werden. Ich kann ihn zu einer Art Christus werden. Das ist die höchste Würdigung, die ein Mensch erfahren kann. Du kannst dem anderen ein Christus werden, wie Christus einer werden, wenn du ganz und gar selber von Christus erfüllt bist. Luther ist übrigens ein ganz, ganz frommer Mensch, ein mystischer. Also im Innersten hat er eine Christusbeziehung, die ihn ausfüllt und stärkt und justiert. Also, ich will gegenüber meinem Nächsten auch ein Christ werden. Oder eine Art Christus werden, wie Christus es mir geworden ist. Und will nur noch das tun, wovon ich sehe, dass es ihm und ihr nötig, nützlich und heilbringend ist. Weil ich doch durch meinen Glauben alles in Christus zur Genüge habe. Siehe, so fließt aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dass ich dem Nächsten umsonst diene. Es ist nicht schön, wenn man manchmal einem anderen was tut, der sagt, wie kann ich denn das vergelten? Der sagt dann einfach, also die Bayern haben ja manche auch gute Sprüche, vergelt's Gott. Vergelt's Gott. Wisst ihr, die Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe bei unserem Schuster, wenn ich die Schuhe meiner Großmutter brachte, die hatte so einen ganz großen Auswachsung am großen Onkel, ja, so ein Eltern und so, der wusste, welche Füße meine Großmutter hat, die selber nicht mehr kommen konnte. Und wenn ich ihre Schuhe ihr brachte, habe ich nie was dafür bezahlt. Sagt er, vergelt's Gott, ist für die Großmutter. Also erstens finde ich es schön, wenn es Schuster gibt und zweitens solche. Und drittens, wenn es Schuhe gibt, die schusterfähig sind und nicht wegwerfbar werden. Man muss sich ja bei seinen Schuhen bedanken, nicht wahr? Wenn die halt sich an uns angepasst haben. So, und das Letzte. Also, in der Heidelberger Disputation 1518 hatte Luther geschrieben,